herzlich willkommen zur Folge Nummer 239 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin für euch in dieser Woche der Talentscout des deutschen Schwimmens. Warum? Wir werfen einen Blick zurück auf das vergangene Wochenende, wo die Central European Countries Junior Multinations Wettbewerbe in Ljubljana stattgefunden haben, von Freitag bis Sonntag. Wir blicken mal so auf die Leistungen des deutschen Teams und versuchen dort ein wenig einzuordnen und zu bewerten, wie denn nun die Ergebnisse vielleicht, welche Aussage dort drin steckt, so im Großen und Ganzen. Dann haben heute am Donnerstag zum Zeitpunkt der Aufnahme die Finals in Hannover begonnen, wo auch das deutsche Schwimmen einen sehr prominenten Platz einnimmt und eingenommen hat. 4 Tage lang geht es dort im Becken im Stadion Bad Hannover um schnelle Zeiten, um die Vorbereitung zur EM, sich zu präsentieren, Screentime zu bekommen. Und was uns dort erwartet, das werden wir uns auch anschauen, bevor wir dann am Ende der Episode uns mit der Wissenschaft der Woche beschäftigen. Und dort geht es um das Thema Laktatabbau, Belastungsmonitoring und was dann das Ganze mit Ernährung und Kochen zu tun hat, das bringe ich euch dort an der Stelle ein wenig näher. Diese ganze Episode wird euch präsentiert von Speedo und DFT Sports, den beiden Unterstützern in dieser Saison, in diesem Kalenderjahr. Das Ganze läuft noch bis mindestens Dezember weiter. Eure eigentlich Hauptansprechpartner, wenn es rund um das Thema schwimmerisches Equipment geht, dann seid ihr bei Speedo richtig aufgehoben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr überlegt, wo kann es denn hingehen? Als nächstes Trainingslager, als nächste Destination, dann könnt ihr mal bei DFT Sports vorbeischauen, die mit Sicherheit auch für euch ein passendes Angebot, ein passendes Paket, einen passenden Trainingsort im Portfolio haben. Auch hier findet ihr den Link in den Shownotes. Und in der letzten Woche hieß ja der ganze Podcast der Mitmach-Podcast. Das Ganze hatte zum einen den Grund, weil ich ja immer wieder Fragen stelle, ey, was glaubt ihr, wie viele Medaillen gab es, wie viele Bestzeiten und so weiter und so fort. Und auch in dieser Woche noch nicht geplant, aber spontan ist ja der Schlüssel zum Glück. Aber letzte Woche war es leider noch nicht ganz so weit, aber jetzt kann ich nochmal explizit darauf hinweisen, denn bis Freitag, also bis zum 24. heute am Erscheinungstag dieser Episode, habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden und zwar gemeinsam mit Nathalie Pohl den Rhein hinunter zu schwimmen. Nathalie Pohl, Extremschwimmerin, Deutscher aus deutschen Landen, hat unter anderem die Insel in Ibiza umrundet, hat zum 100-jährigen Jubiläum am vergangenen Wochenende nochmal den Ärmelkanal mit 2 Mitstreiterinnen durchquert, auch in einem Staffelformat und wird jetzt demnächst den Rhein 200 Kilometer runterschwimmen. Unter anderem, um darauf aufmerksam zu machen, dass jedes Kind schwimmen lernen sollte. Unter dem schönen Titel eigentlich, nicht jedes Kind muss Rekorde brechen, aber jedes Kind sollte schwimmen können. Und das ist eine unterstützenswerte Aktion. Deswegen seid auch ihr herzlich eingeladen, Nathalie dort auf ihrer Reise zu unterstützen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Und keine Sorge, ihr müsst nicht die ganzen 200 Kilometer mit ihr mithalten. Darum geht es gar nicht, sondern Nathalie wird so ungefähr 2 Stunden schwimmen und dann wird sie sich 1 Stunde lang mit jemandem von euch abwechseln. Also ein einigermaßen überschaubares Pensum für alle diejenigen, für die 1 Stunde nicht eine völlig unüberwindliche Hürde darstellt. Meldet euch an, noch bis 24.07. ist das Portal offen, also am besten jetzt gleich einmal in die Shownotes klicken, entweder ein bisschen shoppen, Trainingslager und Equipment und dann gleich die neu gekaufte Badehose im Rhein einweihen. Was bietet sich denn da eigentlich Schöneres an? Damit genug der Vorrede und die Chlorgeschichten halten eine kleine schöne Anekdote aus der vergangenen Woche eigentlich parat, die ich euch nicht vorenthalten möchte, denn es ergab sich ein trauriger Anlass. Und zwar wird einer der Mitschwimmer aus unserer Trainingsgruppe, die wir hier Dienst, Montag, Donnerstag immer fröhlich juchzend und manchmal auch etwas schwerer atmend uns durch die 25-Meter-Bahn quälen, das Hamburger Gefilde verlassen und so weit wegziehen, dass sein tägliches oder sein Pendeln zum Training nicht notwendig ist und hat zu einer Abschiedsfeier eingeladen. Da war lange ein sehr blanker Spot in meinem Gedächtnis, in meinem Kopf, was man denn so als Abschiedsgeschenk machen könnte. Klar war eigentlich nur, eigentlich muss es irgendwas mit Schwimmen zu tun haben. Und da kam der Zufall mit ins Spiel, weil ich dann am Sonntag war die Abschiedsfeier, genau, und dann bin ich am Samstag war ich einkaufen in einem der größeren Supermärkte hier ums Eck und da sah ich so ein Deko-Seepferdchen rumstehen, das gar nicht so richtig hässlich aussah, sondern eigentlich sogar sehr adrett, wo ich denke, das würde ich mir auch ins Regal stellen. Die ziehen in eine etwas größere Wohnung, es muss ja dann auch dekoriert werden. Also eingepackt, das Ding war auch überschaubarer Betrag. Dann stand also auf diesem Holzsockel dieses silberfarbene Seepferdchen in schön gearbeitet und es war so noch ein bisschen nackt und irgendwie nichtssagend und ein wenig leer und fast schon ein bisschen traurig. Und dann kam mir noch eine Idee mit dazu, weil er ja jetzt wegzieht, der gute Mann mit seinen beiden Kindern und der Frau. Wird nicht mehr so ganz viel Zeit vielleicht bleiben und ganz viel Regelmäßigkeit zum Schwimmverein, weil noch vielleicht direkt in der Nähe nichts ist und trotzdem dem Schwimmen verbunden bleiben. Also habe ich so kleine Notizzettelchen, noch 8 Trainingspläne, 8 Beispiel-Trainingspläne mit so Hauptserien geschrieben, die er in zig Varianten abwandeln kann und habe die dann mit Benzeln an dieses Seepferdchen gehoften und festgeknotet. Was spannenderweise dazu führte, dass ziemlich viele, denen ich das erzählt habe aus der Schwimmerbubble, echt so leuchtende Augen hatten und so, wow, was, wie geil, wie toll. Und das war eine super schöne Idee, die mein Herzchen ein wenig glücklicher gemacht hat und er hat sich auch extrem drüber gefreut. Und meinte so, ja, wie geil, dann muss ich nicht selber nachdenken und wir alle wissen, wie schwer das manchmal ist, sich selber zu Aufgaben zu treten oder zu motivieren und es ist einfach was völlig anderes, wenn dann von außen so der Impuls kommt und gesagt wird, ja, los, komm, wir schwimmen jetzt 5x400. Dinge, die man selber nie machen würde, aber so auf Ansage der Sportler, die Sportlerin ist da sehr einfach gestrickt, dann geht das Gehirn schon los und man fängt mit der Bewegung an. Ja, das war jedenfalls so dieses kleine, aber feine Abschiedsgeschenk. Also wenn auch vielleicht von euch Sportlerinnen oder Sportler die Trainingsgruppe mal verlassen sollten und ihr wollt denen was Besonderes, packt 5, 6 Trainingspläne zusammen, verkauft die nett und dann war das eine sehr, sehr schöne Geschichte und Angelegenheit. Und mit schönen Geschichten und Angelegenheiten kommen wir auch zu den News der vergangenen Woche. Denn die das ist schon ein bisschen her, aber ich möchte das nicht unerwähnt lassen. Es gibt nämlich gute Nachrichten aus Magdeburg. Magdeburg hat ja seit einem Dreivierteljahr ungefähr das Problem, dass die Elbe-Schwimmhalle gesperrt ist und die Top-Athletinnen und Athleten nach Diesdorf ausweichen müssen. Erst mit Strömung im Becken, die sich inzwischen ein wenig gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz das Ganze etwas unglücklich, weil die Fahrtwege weiter werden, die Infrastruktur nicht so gegeben ist und so weiter und so fort. Und jetzt gab es lange ein Ringen, weitere Untersuchungen, es ging nicht so richtig vorwärts bei der ganzen Geschichte. Und es fiel dann dort immer wieder eine Redewendung, die ich eigentlich ganz wundervoll finde und die muss irgendwo in meinem aktiven Sprachgebrauch Anwendung finden. Das weiß bloß noch nicht wo genau. Wenn es nicht sofort furchtbare Konsequenzen hätte, ist das wirklich eine tolle Redewendung. Und zwar ist dort immer wieder die Rede von einem statisch-konstruktiven Totalschaden. Und ich glaube, das fasst es ziemlich gut zusammen. Da ist eigentlich nichts mehr zu retten. Und jetzt hat sich aber der Stadtrat in Magdeburg dazu entschieden, hey, wir müssen diese Schwimmhalle alsbald wieder öffnen. Zum einen wegen des Leistungssports, zum anderen, weil uns wirklich Sportkapazitäten fehlen in der Stadt. Und jetzt wird für 5 Millionen Euro ein Traggerüst unter das Dach gezogen, sodass die Halle zum Schuljahresbeginn 2027, also in einem Jahr, wieder für den Trainings- und Schul- und Freizeitsportbetrieb zur Verfügung stehen soll. Spannenderweise lobt man sich dort parteiübergreifend hinweg, wie schnell das doch jetzt alles geht und dass schon in einem Jahr wieder die Öffnung ist, dass dann quasi anderthalb Jahre diese Haupttrainingshalle nicht zur Verfügung stand, wird dann einfach unter den Tisch gekehrt, weil anderthalb Jahre finde ich ehrlicherweise schon wahnsinnig lang. Parallel wird zu Ausweichlösungen diskutiert, ob man Traglufthalle über einem Freibad errichtet oder ob möglicherweise sogar ein temporärer Pool in einer Messehalle aufgebaut wird, was ich ehrlicherweise eine super spannende Idee fände. Aber was auch immer davon dann zum Tragen kommt, alles dafür, dass dort wieder Sport stattfinden kann. Aber es gibt jetzt auch erstmal dann möglicherweise eine dauerhafte Lösung für die Elbe-Schwimmer und das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ja, dann haben wir die News der Woche, Wettkampf aus, wo auch immer das jetzt so genau rein passt hier. Die Finals haben begonnen. Das deutsche Multisport-Event, 143 deutsche Meistertitel, glaube ich, in 12 Sportarten werden vergeben in Hannover. Also quasi ein deutsches Olympia, das sich hier einen Platz im Wettkampfkalender erarbeitet hat. Und das erste Mal seit langem, ich glaube seit 2019 oder 21, irgendwo da jedenfalls, sind auch die Schwimmer in diesem Event wieder mit vertreten. Und das war kein, ja, hinter den Kulissen ging es da schon hoch her, was denn so ein Wettkampfhöhepunkt und diese Leistungsshow eigentlich zwei Wochen vor den Europameisterschaften eigentlich soll. Das war nicht so völlig unumstritten in Trainer-Sportler-Kreisen. Aber die mediale Präsenz muss ja irgendwo herkommen und so hat der DSV in seine Nominierungsrichtlinien reingeschrieben, wenn du bei den Europameisterschaften in Paris starten möchtest, dann musst du auf jeden Fall bei diesen Finals anwesend sein. Und das sorgt dafür, dass das Teilnehmerfeld extrem stark ist. Es ist zwar auch gleichzeitig extrem klein, was aber nicht mit schwach verwechselt werden sollte, sondern das komplette EM-Team ist hier vor Ort in Hannover. Zwei Abstriche müssen wir machen. Vincent Passek ist nicht da und Johannes Liebmann ist nicht da. Der Zweitgenannte ist jetzt parallel in Ungarn bei der Freiwasser-JTM am Start. Im Wasser verstärkt dort das deutsche Team und deswegen nicht in Hannover. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass um ein bisschen vielleicht die mediale Aufmerksamkeit von ihm wegzuziehen und mehr auf die anderen zu lenken, um ihn da nicht zu überlasten nach dieser überragenden Saison mit dem Europarekord, die er in diesem Jahr bis hierhin gehabt hat. Und dieses kleine Teilnehmerfeld ist ja aber auch gar nicht irgendwie verkehrt, ehrlicherweise. Denn in London mit Adam Peaty gibt es den Sprint with the Stars und wir haben hier jetzt die Finals. Denn man muss auch sagen, ganz wilde Vermutung, nie war es leichter gewesen, gegen die ganz großen Stars der Szene im gleichen Lauf, im gleichen Wettbewerb, im großen ZDF-ARD-Fernsehen anzutreten. Das hat jetzt am ersten Tag auch so eigentlich schon stattgefunden und es hat so ein bisschen fast sogar Corona-Vibes, wenn wir da zurückblicken. Es ist ein kurzer, attraktiver Wettkampf, die Vorläufe dauern so ungefähr 30 Minuten. Die Finals sind in 60 Minuten durch mit zum Teil wirklich hochspannenden Rennen und ihr merkt da schon in der Erzählung, ich bin echter Fan von diesem Format als solches, einfach der Tatsache geschuldet, weil es genau das ist, was wir brauchen für eine Attraktivität. Da kann man sicherlich noch 100 Show-Elemente einbauen, aber das Wettkampfkonzept, die Wettkampfidee in meinen Augen trägt erst einmal, dass du sagst, okay, wir haben einen Mehrkampfmeister über die 100, 200 Meter in jeder Lage, schafft so ein bisschen eine Storyline, schafft einen Spannungsmoment, wenn du dir überlegst, okay, über die 200 Meter Freistil schwammen jetzt heute Timo Sorgius gegen Lukas Mertens, die morgen über die 100 Meter nochmal antreten und da dreht sich dann das Feld möglicherweise um. Da hat dann Timo Sorgius vielleicht die Oberhand, wohingegen Lukas jetzt über die 200 Meter ganz klar vorne war. Die 200 Meter Freistil der Frauen sind auch ein absolutes Highlight hier an der Stelle. Gab nur insgesamt 8 Meldungen, also keine Vorläufe, sondern nur das Finale. Und da ist aber auch die Creme de la Creme angetreten. Es ist Nicole Meyer da gewesen, es ist Nina Holt da, es ist Maya Tobin da, es ist Linda Roth da, es ist Maya Werner da. Und Linda Roth hat jetzt hier diese 200 Meter Freistil gewonnen. Ist in meinen Augen auch nach Nina Holt diejenige, die über die 100 Meter eigentlich am stärksten einzuschätzen ist. Also hat hier alle Möglichkeiten, sich diesen Freistil-Titel zu sichern. Und es ist schon beeindruckend, dass Linda hier nach den hohen Belastungen, also sie ist ja auch in London geschwommen beim AP-Race, war dann in Berlin bei den deutschen Meisterschaften, war dann im Höhentrainingslager, hat die DJM geskippt, war dann im Höhentrainingslager, ist von dort zu den Junioren-Europameisterschaften nach München gefahren, um jetzt in Hannover im Stadionbad zu schwimmen, um dann die Saison bei der EM in Paris in Saint-Denis abzuschließen. Also reichlich Reisekilometer auf dem Konto der jungen Cannstatterin, die in Magdeburg jetzt trainiert. Und über die 100 Meter Freistil der Frauen, auch hier ein Blick ins Teilnehmerfeld. Nina Holt, Linda Roth, Nicole Meyer, Maya Tobin. Das Ganze wird dann noch ergänzt von Juliana Bokschka und Nina Jazzi, sodass hier 6 Plätze in diesem Finale schon fest vergeben sind. 5 davon sind mit schneller als 55 Sekunden gemeldet. Und alle 5 liegen eigentlich nur so eine Sekunde auseinander und da kann irre viel passieren. Also mich holt es voll ab. Es sind alle prominenten Namen da. Die sind auch alle gleich schnell. Das Problem haben wir in anderen Lagen, wo wir zum Beispiel 200 Rücken angucken oder wenn wir uns die Bruststrecken bei den Frauen angucken, da ist jetzt das Spannungsmoment ehrlicherweise nicht ganz so groß. Dann aber wieder im Gegenteil, die 100 Meter Delfin der Männer, absoluter Wahnsinn, war es schon bei den deutschen Meisterschaften, war es jetzt wieder KG Winkler nach seinem deutschen Rekord, den er vor einigen Wochen in Indianapolis, glaube ich, geschwommen ist, gegen Björn Kammern, der war heute ein bisschen, da war der Akku schon leer nach dem 50 Rücken-Eliminations. Luca Nick Armbruster, Ole Mats Eidam am Start, Julian Koch, über die Vorläufe in dieses Finale reingeschwommen. Joscha Salchow das Finale abgemeldet, weil er die 200 Meter Freistil schwamm, aber war auch in den Vorläufen unterwegs über die 100 Meter Delfin. Super interessant. Und da auch nochmal ein Kürzer, gehen wir auf die 50 Meter Delfin der Männer, müssen Moritz Schaller, Julian Koch im Vorlauf antreten, weil das Finale schon vorbesetzt ist mit Luka-Nick Armbruster, mit Ole Mats Eidam, mit Joscha Salchow, mit Maurice Grabowski und mit Keiji Liam Winkler. Und dazu werden dann noch Schaller und Koch kommen und dann wird das auch eine super spannende Angelegenheit, gerade weil es dort über die 50er im Elimination-Modus nochmal einen anderen Reiz bekommt. Und der hat mich jetzt über die Rückenstrecken schon abgeholt, das muss man auch sagen. Wenn wir da mal reingucken, was heute am ersten Tag über die Rückenstrecken unterwegs war, dann war es bei den Frauen erwartbar, welche drei ins Finale kommen. Es waren Lise Seidel, Lina Kröger und Viktoria Hoffmann, mussten sich auch erstmal durchsetzen gegen eine Nora Fleming oder Noelle Bänkler. Das haben sie geschafft und dann ging es hier ins Finale und ein bisschen Taktik war da schon dabei. Am Ende gewinnt Lise, holt sich hier den Titel vor Viktoria Hoffmann und Lina Kröger und die haben schon alle drei ziemlich erschöpft ausgesehen und ich finde es ja auch so, Lisa hat manchmal so diesen super, so einen Blick drauf, wo ich denke, okay, sie kann nicht aussprechen, was sie gerade denkt und ich habe da so eine Sprechblase über ihrem Kopf gesehen, was das eigentlich gerade für ein anstrengender Mist gewesen ist, hier diese 3x50 durchs Becken zu asten, nachdem sie vorher auch schon die 200 Meter Rücken geschwommen war. Also ein kleiner amüsanter Punkt war da durchaus mit dabei und bei den Männern wiederum war dann schon zu erkennen, was dieses Elimination Race eigentlich ausmacht, wenn die Sportlerinnen oder Sportler alle 4 Minuten plus minus, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, nee, hab die Stoppuhr nicht dabei gehabt, das Becken wieder runterlaufen und auf die Startbrücke torkeln, denn den ersten Lauf in diesem Achterfeld, das da antrat, gewann Maurice Grabowski mit überragenden Tauchphasen, hat er sich an die Spitze gesetzt, hat die Wand als erster berührt und ist als schnellster dann in den zweiten Lauf reingegangen. Konnte da den Erfolg schon nicht wiederholen. Da war nämlich Ole Braunschweig als erster nach 50 Metern im Ziel. Vermutlich 29 Jahre alt. Denkt er sich, okay, wenn ich die halbe Sekunde länger Erholung mitnehmen kann, nehme ich die mit. Alles für den Körper, alles für die Erholung. Bevor dann aber im letzten Lauf, wo Maurice Grabowski, Ole Braunschweig angetreten sind gegen Björn Kammann, der neue Hamburger, jetzt wieder Björn Kammann, auf einmal das Ding gewonnen hat und damit deutscher Sprintmeister im Rückenschwimmen geworden ist. Also da war exakt diese Dynamik zu sehen und alle drei haben schon richtig, richtig gepumpt. Sah man dann auch über die 100 Meter Delfin von Björn im abschließenden Finale. Ja, und so gehen die Finals jetzt dann noch so weiter durch über die kommenden 3 Tage und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, hier einzuschalten und zu sagen, okay, 1 Stunde Screentime fürs Schwimmen, spannende Läufe, es geht zügig hintereinander weg, keine Pausen für Siegerehrung, exakt das, was den Schwimmsport eigentlich auszeichnet und es wird nicht minder unterhaltsam in den kommenden Tagen, wenn dann zum Beispiel eine Isabel Gose noch mit ins Rennen eingreift, noch mit in die Wettbewerbe reinspringt oder auch diverse andere Stars, Angelina Köhler über die 50 Meter Schmetterling zum Beispiel auch im Elimination Race antritt. Also, Empfehlung bei den Finals, wenn ihr nicht vorbeifahren könnt, weil soll ausverkauft sein, die Halle, dann wenigstens im Fernsehen einschalten. So wie ihr das auch im vergangenen Wochenende tun konntet, da auf YouTube beim CECJM und damit zu den Wettkampf-Highlights der vergangenen Woche. Die Highlights der vergangenen Woche haben sich abgespielt in Ljubljana, wo ein DSV-Auswahlteam, könnte meinen, es sind die besten 14-15-Jährigen, Schwarz-Rot-Gold vertreten haben beim Central European Countries Junior Multi-Nations. Das Ganze vielleicht eher tatsächlich als Auswahlteam, das hat sich aber super gut geschlagen, will ich jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, wer da vielleicht hätte dabei sein sollen und wer nicht, das ist eine tolle Erfahrung, aber sicherlich kein karriereentscheidender Moment, ob hier die Nominierung fürs CECJM stattgefunden hat oder nicht, da gibt es sicherlich ganz viele andere Kriterien und Maßgaben, die angelegt werden sollten. Nichtsdestotrotz bleibt auch hier festzuhalten, dass mir das Event ehrlicherweise fast sogar etwas mehr Spaß gemacht hat als die JDM, aber das möchte ich jetzt gar nicht gegeneinander abwägen, möchte das vielleicht viel eher wirklich auf die Vorläufe beziehen, denn maximal 3 Vorläufe, und das ist für mich eigentlich das entscheidende Kriterium. Der Vorlaufabschnitt war auch in 1,5-2 Stunden zu Ende. Und dann 2 Läufe 800 oder 1500 im Finalabschnitt packt, weiß ja nicht, aber kann man alles machen. So, ist okay, ist fein. Deswegen wurde der Finalabschnitt auch nicht überbordend lang, aber ein bisschen in Länge gezogen, gerade am Anfang. Egal. Maximal 3 Vorläufe, kein unnötiger Klimbim, jeder Vorlauf zählt. Das ist für mich hier die wichtige Sache. Du musst nicht erst dich durch 4 200 Brustvorläufe kämpfen oder durch 500 Freistilvorläufe, wo für den neutralen Zuschauer, für den Berichterstatter eigentlich klar ist, ja okay, von denen wird keiner ins Halbfinale oder Finale vorstoßen. Das not gonna happen. Sondern selbst der erste Vorlauf sind dann schon 1, 2, 3 Aktive dabei, die ins Finale reinschwimmen. Und das macht es dann auch spannend für die Vorlaufabschnitte hier, die sind dann auch zügig vorbei. Und dann geht's in die zügig organisierten Finals. Das war auch soweit schnell im Ablauf. Und dann ist das eine flüssige, flotte Veranstaltung. 2 Finals, kurze Siegerehrung, 2 Finals, kurze Siegerehrung. Das ging zügig weg und guckt sich weg. Und das war, ihr merkt, ich war Fan davon. Das ist ein begeisterndes Format gewesen, möchte ich fast sagen. Natürlich stimmungstechnisch, ja, in München unfassbar viel mehr los, unfassbar viel mehr Stimmung, als es jetzt in Ljubljana der Fall war. Wer mag das auch verdenken? Alles klar, alles gut. Und dennoch hat das deutsche Team immer wieder reichlich Stimmung gemacht. Generell muss man sagen, so was zu hören war, Stimmung im deutschen Team ganz hervorragend, der Unterstützung, der Support, der gegenseitige, auf absolutem Top-Niveau, muss ich da nicht vor irgendwelchen anderen höherwertigeren Wettkämpfen verstecken. Also da ist ganze Arbeit geleistet worden. Und das war dann auch zu merken, zu hören von den Tribünen, wenn es dort Kopf an Kopf in die letzte Bahn ging. Und davon gab es einige Entscheidungen. Aber viel wichtiger eigentlich, als am Ende die Platzierung oder ob es eine Medaille gab oder nicht, auch wenn man sagen muss, das ist ja das Zählbare, das ist so schön. Wenn wir Dinge messen können, dann hat man ja immer so das innere Bestreben, das auch verbessern zu wollen. Dinge, die messbar sind, kann man verbessern und Medaillen kann man zählen. Also kann man das verbessern und dann sagen, mehr Medaillen, mehr Erfolg, mehr Medaillen ist besser, mehr Finalteilnahmen ist besser. Sicherlich auch auf gewisse Art und Weise richtig, aber für mich, gerade in diesen jungen Jahren, 14, 15 Jahre, ist für mich ehrlicherweise gar nicht entscheidend, ja, ist das jetzt Gold, Silber, Bronze geworden, war es der 6. Platz, war es der 8. Platz, war es der 9. Platz, sondern wie wurde dieser Platz erreicht, über welche Wege war die, wie war die Stilistik, wie war die Technik, war die Beinbewegung da, gab es lange Züge, lange Abdruck, viel Kraft unter Wasser. Also der Augentest ist hier eigentlich unersetzlich, um das wirklich bewerten zu können. Da können wir uns jetzt 10-mal sagen, ja geil, 5 Titel geholt, super, beste Abschneiden seit 100 Jahren, keine Ahnung, keine Statistik geführt. Aber das ist ja dann das Problem, was wir haben in diesen jungen Jahrgängen, 14, 15. Es ist und bleibt ein Wettbewerb der Akzelerierten. Das muss man sich immer noch mal klar machen. Sportlerinnen und Sportler, die hier gewinnen, sind häufig diejenigen, die biologisch im Vorteil sind. Es gibt positive Ausnahmen, möchte ich gar nicht abstreiten. So ist das mit Statistik. Es gibt einen sehr breiten Block, auf den trifft eine Aussage zu. Und dann gibt es Ausreißer nach oben, es gibt Ausreißer nach unten. Und hier suchen wir natürlich diejenigen, die stilistisch toll geschwommen sind, die super Anlagen haben, die koordinativ hervorragend sind, die Bewegungsgefühl haben, die ein Wassergefühl haben, die auch von der Arbeitseinstellung her alles mitbringen, um eine lange Karriere zu haben, also genau das mal grinden können, dieses Freude an Verbesserung, an Leistung, an Leiden haben, daraus können sich dann erfolgreiche Schwimmerinnen und Schwimmer entwickeln und nicht jetzt jemand, der, ich übertreibe, 2,10 Meter groß ist, 100 Kilo Bankdrücken macht mit 15 Jahren, dass er die 50 Kraul gewinnt, ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Aber die Frage ist ja, was kann da im Anschluss noch kommen? Und das muss man immer so ein bisschen im Blick behalten. Spannenderweise hier bei der Geschichte, es gibt ja auch eine Teamwertung, eine Mannschaftswertung. Es gibt, die Deutschen hatten zahlreiche Starts, die außerhalb der Konkurrenz dann stattgefunden haben. Ja, finde ich jetzt okay, dann dort Wettkampfluft zu schnuppern, kann man sich über Finanzen und so unterhalten und streiten, die da auch im Blick behalten werden müssen, ist schon völlig klar. Am Ende kommen aber pro Nation nur zwei Aktive in die Wertung rein und die Deutschen haben in quasi jedem Finale mindestens einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin gestellt. Einzige Ausnahme waren die 50 Brust der Männer und die 200 Meter Rücken der Frauen. Nehmen wir so hin. Der Vollständigkeit halber. Das Ganze führte zu 5 Titeln, 7 Vize-Titeln, 7 Silbermedaillen und 5 Bronzemedaillen, macht in der Endabrechnung Platz 4 im Medaillenspiegel, in denen dann auch nur die Top-3-Platzierungen reinzählen. Etwas anders sieht es aus, wenn wir auf die Geschlechterwertung gucken, wo dann, glaube ich, die Platzierung bis jeweils Platz 8, also alle Finalteilnehmenden, gewertet wurden. Dort belegen die Männer und die Frauen jeweils den zweiten Platz mit einem leichten Vorteil für die Männer, die 146 Punkte über die 3 Wettkampftage einsammeln und damit 4 Punkte mehr als die Frauen. Also eigentlich auch ein wunderschönes Geschlechterduell innerhalb des deutschen Teams, das hier stattgefunden hat, die aber auch gemeinsam Hand in Hand in den Mixed-Staffeln zu Edelmetall geschwommen sind. Staffeln sicherlich auch eine der Erfolgsgeschichten hierbei. Alle Staffeln erschwimmen eine Medaille. Einzige Ausnahme waren die Frauen. Über 4x100 und 4x200 Meter Freistil. Und da können wir jetzt einmal vielleicht zurückgucken zur JTM. Letzte Woche auch da die 4x100 Freistil der Frauen nicht ins Finale gekommen. Haben wir da ein Problem? Bahnt sich da ein Problem an dem Nachwuchs? Ich weiß es nicht. Es gibt da sicherlich Gegenbeispiele und Argumentationen, die man in beide Richtungen führen kann. Wer waren die prägenden Gesichter? Da müssen wir ein paar aufzählen. Zum einen war es Jannis Kube, ohne den hier vieles sicherlich anders gelaufen wäre, auch wenn die Einzelperformance, glaube ich, nicht ganz das geliefert hat, was er sich vorher vorgenommen hat, der Spandauer. Jetzt nach dem A-Off letztes Jahr, wo er der jüngere Jahrgang war in diesem Jahr, der ältere Jahrgang, schwimmte zum Titel über die 50 Meter Rücken. In 26,82 gewinnt er damit am zweiten Wettkampftag auch das erste Einzelgold für den deutschen Schwimmverband. Feiert gleichzeitig auch noch die Bronzemedaille über die 100 Meter Rücken, wobei feiern hier möglicherweise das falsche Wort ist, denn er war aus den Vorläufen als Vorlaufschnellster in dieses Finale gegangen, schwamm dort in 57,98. Das erste Mal in seiner Karriere unter 58 Sekunden, herzlichen Glückwunsch dazu. Neue Bestzeit, 6 Zehntel schneller als jemals zuvor, war dann im Finale aber eine Sekunde langsamer, nachdem für ihn auch das 50-Delfin-Finale anstand. Sicherlich eine Belastungsthematik hier an der Stelle und es war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, dass es auf gar keinen Fall der Ausgang des Rennens war, den er sich im Vorfeld erhofft hatte, aber sicherlich erklärbar durch die vorangegangenen Belastungen. Dazu on top kamen noch 4 Staffelmedaillen, wo er offensichtlich dann einer der wesentlichen tragenden Säulen gewesen ist. 2 Staffeltitel, 1 Staffelsilber, 1 Staffelbronze, sodass hier insgesamt 6 Medaillen im Koffer mit zurück nach Berlin geflogen sind. Wo wir gerade gesagt haben, das erste Einzelgold für den DSV auf Männerseite und überhaupt erschwamm Jannis Kube. Bei den Frauen ging das erste Einzelgold an Hanna-Viktoria Bürger, ebenfalls über die 50 Meter Rücken, die tragischerweise nach den Männern gestartet sind. Sonst hätte sie die große Ehre gehabt, das erste Einzelgold des DSV zu erschwimmen. 29,64 ihre Zeit, damit auch die 8. beste weibliche Leistung der gesamten Veranstaltung, also schöne Leistung für die Dresdnerin hier, garniert noch mit einem Staffel Silber und einer Staffel Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch an Hanna an dieser Stelle. Dann ebenfalls das zweite Mal hier auf internationalem Parkett unterwegs war Eva Wojtak, die Magdeburgerin, die mit einem Einzeltitel wieder zurückgeflogen ist in die heimischen 4 Wände. Über 100 Meter Delfin gewann sie einigermaßen überraschend, so sah es zumindest im Gesicht aus, und nach den Vorlaufergebnissen 1:02:17 ihre Siegerzeit, damit nur schlappe 1/16 Vorsprung hat das hier richtig spannend gemacht hinten raus, da ob sie noch als Erste an die Wand kommt, und es gelang ihr, hatte in der Summe als Vielstarterin hier 8 Einzelstarts in Vorläufen und Finals, dazu noch Staffeleinsätze in der Lagen-Mixed-Staffel, in der 4x100 Freistil der Frauen und in der 4x200 Meter Freistil der Frauen, gewann in der Lagen-Mixed-Staffel dann nochmal die Bronzemedaille mit dazu zu dem goldenen Einzeltitel. Ja, was will man da sagen, wenn es in der Summe dann 11 Starts waren bei Eva in diesen 3 Tagen. Das ist, ja, Hut ab. Perfekte Vorbereitung für zukünftige Elimination Races, würde ich an der Stelle mal sagen. Und dann gab es noch einen, der hier ja sich auf internationaler Bühne ganz hervorragend präsentiert hat nach überragender DJM. Und zwar ist die Rede von Stefan Lotz-Häusler, dem Karlsruher Staffelgold mit der Firma 200 Meter Staffel bei den Männern. Schwamm am ersten Tag die 1500 Meter Freistil, war dort, glaube ich, nachgemeldet. Zumindest war das anfänglich mal nicht in den Meldelisten, sei es drum. Die liefen nämlich auch so gar nicht, diese 30 Bahnen von links nach rechts durchs Becken in Ljubljana. Aber es war ein sehr, sehr gutes Einschwimmen, denn danach wurde es nur noch besser. Es kam erst die Bronzemedaille über die 200 Meter Freistil in 1,54,59 ins Handgepäck von Stefan, damit 1,3 Sekunden schneller als zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und es kam dann noch die Silbermedaille on top am letzten Wettkampftag, 400 Meter Freistil. In 3,59,92 schwamm er 3 Sekunden schneller als bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und verfehlte den deutschen Jahrgangsrekord von Johannes Hinze um schlappe 36 Hundertstel Sekunden. Das war damit dann auch die zweitbeste männliche Leistung der gesamten Veranstaltung. Hatte hier mit Silber auch wirklich nur um wenige Hundertstel das Nachsehen gegen seinen rumänischen Konkurrenten, der da als erster an die Wand schwamm. War damit auch die beste Leistung, die im DSV-Team erzielt wurde. 770 Punkte für Stefan, Platz 5, die 5 beste Gesamtleistung des Wettbewerbes Männer und Frauen zusammen. Ja, und jetzt steht die 3,59,92 hier in den Büchern, die sicherlich taktisch auch ganz stark geschwommen worden waren, hat sich da am Anfang nicht ins Boxhorn jagen lassen von seinem Bahnnachbarn, sondern seinen Stiefel runtergeschwommen, verkürzte dann den Rückstand Meter um Meter, hat dann am Ende nicht mehr ganz so viel Druck auf die Hand bekommen und musste dann als Zweiter anschlagen und konnte das Rennen nicht nach Hause bringen, aber unter 4 Minuten ist jetzt die neue Benchmark und die Zeit, an der er sich die ganze nächste Saison messen darf. Und der ein oder andere Athlet kann vielleicht nachvollziehen, wenn es dann heißt, ja, 15 Sekunden über Bestzeit, flucht man doch hin und wieder mal, warum man beim letzten Wettkampf denn eigentlich so schnell gewesen ist. Ja, ebenfalls 3 Medaillen gewann Lia Hartmanns-Henn. Die Brustspezialistin von der SG Mönchengladbach, die hier mit Jahrgang 2012, also erst mit 14 Jahren, zu den Jüngeren im DSV-Team gehörte. Dazu kam noch ein Staffel Silber zu, 2 Silbermedaillen über die 200 Meter Brust und 100 Meter Brust. Ja, die 100 Meter Brust hier sicherlich die Zeit, die hervorzuheben ist. 1,10,72 für sie, das war zum einen Bestzeit. Und wenn man in die deutsche Bestenliste guckte, liegt sie damit aktuell auf Platz 7 in der offenen Klasse. Respekt, Respekt. Und ich bin gespannt, wie das da in den nächsten Jahren noch weitergehen wird. Schwamm damit auch die beste weibliche Leistung für den DSV, Platz 7 insgesamt bei den Frauen. Und dazu kam noch Bronze über die 50 Meter Brust, also 4x Edelmetall für Lia. Dazu gab es noch 3 weitere Silbermedaillen für den DSV. Das Ganze mit 3x Bestzeit für Talia Tock über die 50 Meter Delfin in 27,81. Julian Petras erschwamm als 2. Spandauer Silber über die 100 Meter Delfin in 56,87. Das erste Mal unter 57 Sekunden. Und Charlotte Drenker gewann Silber über die 50 Meter Brust. Damit etwas schneller gewesen als ihre Mannschaftskameradin, als Lia Hartmanns-Henn in 32,56. Schwamm die Ratingerin 6 Zehntel unter ihrer Bestzeit. Und da war viel Gutes zu sehen, gerade auch wenn man in die jüngeren Jahrgänge guckt. Also da waren einige Aktive dabei, die wirklich schon sehr, sehr starke Tauchphasen hatten, die sich ganz viel über die Beinbewegung vorwärts geschoben haben, die Druck unter Wasser hatten, nicht in Hektik, in Panik verfallen sind, nur weil es auf einmal hieß, du musst jetzt unglaublich schnell schwimmen, sondern das Ganze auch viel über Stilistik geregelt haben in der Tempo, in der Geschwindigkeit, die dort zu erreichen gewesen muss. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, Tempo durch Technik. Das war das Stichwort, wo ich eigentlich hin will. Und darauf lässt sich doch dann auch jetzt in der kommenden Saison eigentlich ganz gut aufbauen. Ein Fotofinish gab es noch bei den Staffeln, das ich nicht unerwähnt lassen möchte, denn die 400 Meter Lagen der Frauen schwamm auf den Silberrang mit Hanna-Viktoria Bürger, Lia Hartmanns-Henn, Talia Tock und Anna Forsbach. Und es war Anna, die hier über die 100 Meter Freistil am Ende das Ding nach Hause gezittert hatte. 600stel Vorsprung auf den Bronzerang, 700stel nur Vorsprung auf Platz 4. Also das war ein Wimpernschlag, eine Fingerkuppe, die hier den Unterschied gemacht haben zwischen Silber und gar nicht erst auf dem Podest, mit dem besten Ende für dieses deutsche Quartett, das hier auf den Silberrang dann geschwommen war. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die an den verschiedensten Medaillen beteiligt gewesen waren. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, so wie ich euch das auch in der vergangenen Episode dort gewünscht habe. Und jetzt haben wir sowohl bei den Finals als auch jetzt beim CECJM, am Beispiel von Eva Wojtak oder Janis Kube, ganz viel über Belastung und Belastungsverträglichkeit gesprochen, und wie die Faust aufs Auge passt hier quasi die Wissenschaft der Woche rein. Bevor wir da ins Thema einsteigen, als kurzes kleines Intro, bin ich ja immer wieder fasziniert bei diesen Wissenschaften der Woche. Häufig denke ich, boah, haben wir schon mal gemacht, gucken wir uns mal an. Und jedes Mal nehme ich da auch irgendwas Neues mit und bin auch regelmäßig unfassbar fasziniert, wie feingliedrig, wie gut die Forschung ist, wie in welche Detailgrade dort reingeforscht wird, was bekannt ist auch schon. Und in diesem Paper geht es unter anderem um biologische, um chemische Prozesse zum Thema Laktat, Laktatabbau. Und es ist echt crazy, was da inzwischen im Stoffwechsel Kreislauf verstanden ist beim Menschen, sicherlich vieles auf einer Ebene, die in der globalen sportlichen Leistungserbringung gar nicht so die Riesenrelevanz hat, weil andere Faktoren immer die Oberhand haben werden, aber alleine so die Mechanismen zu verstehen und auch zu erfahren, zu lernen, zu lesen, wie komplex sich eine sportliche Leistung eigentlich zusammensetzt, die da am Ende im Becken stattfindet, finde ich jedes Mal wieder erstaunlich. Denn es geht ja nicht nur darum, was findet im Becken statt, welche Bewegungstechnik, welche sensorischen Skills packe ich dort aus, wie bringe ich die Kraft eigentlich am besten ins Wasser, wie erreiche ich Renngeschwindigkeiten, wie muss ich den Körper vorbereiten, was passiert im Herzen, was passiert in der Lunge. Es geht nicht nur darum, was ist im Kraftraum los, wie mache ich dann die Belastungssteuerung, wie stimme ich Ausdauertraining im Wasser mit Krafttraining an Land miteinander ab, wie viel Pause mache ich irgendwie, was muss ich vor einer Belastung tun, was muss ich während der Belastung beachten, was muss ich nach der Belastung machen, wie sieht so das ganze Surrounding noch aus, die ganze Umwelt, wie viel schlafe ich, was esse ich eigentlich, wie gestresst bin ich gerade durch meine Eltern, durch meine Freunde, durch Liebeskummer, durch Schule, durch Job. All diese Sachen wirken auf den Aktiven, auf den Athleten ein und sorgen am Ende dafür, dass eine sportliche Leistung rauskommt. Wie leistungsfähig ist der Körper eigentlich gerade? Und da rede ich ja gar nicht davon, dass wir hier deutsche Rekorde schwimmen wollen oder Jahrgangsrekorde, sondern auch im persönlichen Hobbysportler-Alltag hat all das einen Einfluss darauf, wie ich Trainingsserien gerade verkrafte, wie ich Wettkampfleistungen vielleicht vorbereiten kann, wie Wettkampfleistungen gerade sich so darstellen können. Und dass da jede Stellschraube zu optimieren und aufeinander abzustimmen, wenn ich vielleicht mehr schlafe, kann ich was anderes mehr machen, wenn ich besser esse, kann ich jenes besser machen, wenn der Schlaf gerade nicht so gut ist, dann muss ich mit der Belastung im Wasser vielleicht wieder runtergehen. All das ist ein super faszinierendes Thema und in seiner Komplexität, in seinem Spiel miteinander beliebig komplex. In der Physik gibt es so das Dreikörperproblem. Das bedeutet einfach so, dass ich die Bewegung von zwei Körpern, Schwerkraft zum Beispiel, Planetenbahn, die kann ich problemlos berechnen. Das funktioniert. Ich kann dir zu jedem Zeitpunkt sagen, wo die Körper sich gerade zueinander befinden und wo sie sich im Raum befinden. Sobald ich einen dritten Körper mit reinbringe, einen dritten Planeten, ist das Ganze eigentlich nicht mehr berechenbar. Ein chaotisches System, das lässt sich nicht mehr vernünftig simulieren. Und so habe ich hier manchmal auch den Eindruck, das sind so viele Faktoren, wo man jeden Einzelnen intuitiv vielleicht irgendwie richtig machen muss, ohne dass man es jetzt so klar messen und einstellen können muss, dass es schon fast an Magie eigentlich grenzt, wenn dann so Sachen wirklich richtig geil klicken, wie zum Beispiel bei Lukas Mertens letzte Olympische Spiele oder auch bei Michael Phelps bei seinen 8 Medaillen, da war ja auch Der Sieg gegen Milo Radkavic, der war auf gar keinen Fall in Stein gemeißelt, der war nicht sicher. 200 Meter Schmetterling, läuft die Brille voll Wasser. Die Staffel, die da auf den letzten Metern, dieses legendäre Staffel-Finish von Jason Lisek, wo er da auf den letzten Metern noch vorbeischwimmt. All das spielt da mit rein in so Zufälle, was Michael vielleicht auch gar nicht selber in der Hand hatte. Nun ja, und in diesem Paper geht es aber um Dinge, die wir dann vielleicht auch ein bisschen selber steuern können. Und da muss jeder für sich entscheiden, sei es jetzt als Trainer am Beckenrand oder als Aktiver, der da selber am Wasser ist, unterwegs ist, welche Stellschraube davon ich mir vielleicht angucken und optimieren möchte. Und einen kleinen, aber feinen Abriss ergibt das Paper von Tianhao Huang und seinen vier Kollegen, die am China Basketball College die ihre Forschungsarbeit durchgeführt haben, im März 2025 veröffentlicht in Frontiers in Physiology mit dem wundervollen Titel Novel Insights into Athlete Physical Recovery Concerning Lactate Metabolism, Lactate Clearance and Fatigue Monitoring, a Comprehensive Review. Das Wichtige stand hier am Ende, es ist also ein Review, also eine Literaturanalyse, die sie gemacht haben, und sie möchten neue Einblicke geben in die physische Erholung hinsichtlich des Laktatmetabolismus, des Laktatabbaus und des Monitorings, also der Beobachtung von Erschöpfung. Ja, und da steckt eigentlich schon drin, eigentlich so die Grundfragen: Was sind effektive Regenerationsmaßnahmen, wie kann ich Belastungen monitoren? Und nochmal vorweggeschickt, wenn wir uns jetzt hier mit diesem Paper auseinandersetzen, die Bildung von Laktat und die Laktatverträglichkeit in hohen Belastungen, in hohen Intensitäten ist relevant für postpubertäre Athletinnen und Athleten. Also fangt jetzt nicht an, mit euren 12-, 13-Jährigen 8x100 All-Out zu prügeln. Das ist Quatsch, das ist Unsinn. Bringt denen lieber bei, vernünftig zu schwimmen. Grundschnelligkeit und Ausdauer, das sind die beiden Schlüssel, bis die Pubertät durch ist. So ist dieses nachfolgende Paper also eigentlich auch zu verstehen. Und ich möchte nur mal einen kurzen Einblick vorneweg geben über die Entstehung von Laktat. Denn einfach um so ein paar, damit wir auf der gleichen Seite sind und nicht irgendwelchen Misskonzeptionen aufsetzen. Metabolismus, also die Energiebereitstellung im Körper, ist ein Kontinuum aus verschiedenen Bereitstellungsarten. So gibt es zum Beispiel die anaerob-alaktazide Energiebereitstellung. Das ist alles, was super kurze Belastungen sind, die nur aus dem Kreatinphosphat kommen. Also alles so bis 12 Sekunden, hat man mal gesagt. Grundschnelligkeit, die wirkliche Grundschnelligkeit, wenn ich Sportler vom Block springen lasse, 15 Meter Sprint, anaerob-alaktazid. Dann gibt es die anaerob-laktazide Energiebereitstellung für mittlere bis starke Belastungen. Und dann gibt es noch die aerob-alaktazide Energiebereitstellung. Das sind so Ausdauerbereiche. Und das ist nicht etwa so, dass man jetzt sagen kann, okay, von 2 bis 4 Millimol pro Liter, das ist eine niedrige Belastung, aerob-alaktazid, ab 4 Millimol pro Liter, mittlere starke Belastung, dann ist es anaerob-laktazid. Und ab 12 Millimol pro Liter Konzentration von Laktat, das ist anaerob-laktazid mit höchsten Belastungen. So ist es nicht. Also es gibt keine klaren Grenzen, die da irgendwo sind, sondern das Ganze ist ein Kontinuum. Je nachdem, was ich meinem Körper zumute und welche Geschwindigkeit ich schwimme und wie hoch die Belastung ist, werden verschiedene Bereitstellungswege unterschiedlich stark genutzt. Es ist keine Gangschaltung wie beim Fahrrad oder beim Auto, wo ich dann klack, 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 sondern es ist wirklich was Flüssiges, wo ich das eine Ventil ein bisschen mehr aufdrehe, das andere ein bisschen mehr zu oder allesamt miteinander auf, und so verschiebt sich dieser Energiebereitstellungsmix. Wenn man noch einen anderen Vergleich ziehen will, dann ist es quasi der Energiemix, der gerade in unseren Stromleitungen fließt, mal mehr Windkraft, mal mehr Kohlekraftwerk, mal mehr Solarkraft, was auch immer sich da so je nach Belastung in den Haushalten ansammelt. Genau, so ist dieser Metabolismus auch ein Kontinuum. Und es gibt da keine klaren, festen Grenzen, sondern Bereiche, die ganz viel Grau irgendwo mit beinhalten. Und diese Energiewege unterscheiden sich ja hauptsächlich darin, wie viel Energie pro Zeit sie liefern. So ist dieser Kreatinphosphatstoffwechsel, der wirklich nur bis 12 Sekunden ist. Das ist derjenige, der am meisten Energie liefert, dafür aber auch am meisten Energie pro Zeit, dafür aber auch ruckzuck erledigt ist. Dann kommt das Ganze mit Bildung von Laktat. Der liefert auch noch ordentlich Energie in die Muskulatur, aber kann auch nicht ewig aufrechterhalten werden. Und dann gibt es den Sauerstoffstoffwechsel, der plätschert quasi ewig vor sich hin, macht dafür aber auch nicht so viel Energiedichte für jeden Tropfen, der da so durchs System fließt. Naja, und jetzt ist ja das Ziel eigentlich irgendwie eine, so eine hohe Belastung zu haben, dass auf jeden Fall ohne Sauerstoffgewinnung die Energie generiert wird. Also es entsteht Laktat dabei als Abbauprodukt und der Laktatabbau findet im Wesentlichen über drei Wege statt. Es wandert in die Muskeln und wird dort zu CO2 und Wasser, also wird abgeatmet und das Wasser sammelt sich im System an. Das Laktat wandert in das Blut rein und wird dann in der Leber zu Glucose bzw. Glykogen zurückgewandelt. Das ist, glaube ich, der Zitratzyklus. Und Laktat wird ausgeschieden via Schweiß und Urin. Heißt also, Schweiß natürlich an Land, ist immer die große Frage, schwitzt man beim Schwimmen oder nicht? Warte immer noch auf sinnvolle Antworten. Aber wenn eure Sportlerinnen und Sportler nach so einem anstrengenden Set, 8x100 All Out, Viertelstunde später pinkeln müssen, dann wisst ihr, die haben sich wenigstens richtig angestrengt. Die haben Laktat produziert, das ist in den Muskeln in Wasser umgewandelt worden und woanders im Körper auch in Urin. Und dann wird die Blase voll und dann muss das irgendwann halt mal leer. Wichtig, sie müssen danach auf Toilette, nicht währenddessen oder davor. Dann ist das kein Indiz. Wenn sie währenddessen gehen, drücken sie sich vor der Belastung. Wenn sie davor gehen, würden sie sich vielleicht gerne drücken, haben aber noch nicht so richtig den Arsch in der Hose, das auch wirklich durchzuziehen, sind also noch brauchbar als Sportler. Naja, jetzt kommt die Motivation fürs Paper. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich sie ein bisschen weird, ein bisschen komisch finde. Aber okay, so kann man rangehen. Die Sportler, die Forschenden sagen jetzt hier völlig zu Recht, die Laktatkonzentration steigt nach dem Übungsende weiter an. Also wenn die Belastung aufhört, dann hat das noch so einen ordentlichen Nachlauf. Irgendwie so 3 bis 5 Minuten danach erreicht der Laktatspiegel im Blut seinen Peak. Das macht die Elimination Races auch so unfassbar hässlich. Wenn man dort alle 5 Minuten reinspringt, dann haut man quasi immer auf den Peak drauf und muss dann nochmal sein Bestes geben, egal. So, und langfristig erhöhte Laktatlevel, also wenn man das irgendwie nicht vernünftig abbauen kann, wenn man unfähig ist zum Abbau des Laktats, dann ist das unter anderem auch Ursache für verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel Tumorbildung, Alzheimer oder Sepsis. Wie gesagt, ist jetzt, glaube ich, im Sportkontext nicht das Thema, über das wir hier reden, aber es wird deutlich, erhöhte Laktatlevel sind irgendwie schädlich für den Organismus, die will man weghaben, zumal wenn sich das Laktatlevel wieder auf das Normalmaß runternivelliert hat, dann ist der Sportler erneut belastbar und kann wieder in eine Belastung reingehen. Ich kann also wieder einen Belastungsreiz setzen, der ein Wachstum, der eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit triggert. Heißt also, will das schon haben, dass das Laktat schnell wegkommt. Deswegen gibt es eine Notwendigkeit zur Erforschung von effizienten Erholungsverfahren und das haben sie jetzt hier getan. Mit einer Literaturanalyse in der PubMed-Datenbank. Leider geben sie keine Infos über die Zahl der Studien oder über den Zeitraum, den sie geguckt haben oder sonstige Inklusions-Exklusionskriterien. Das ist ein bisschen schade, aber wir lernen trotzdem sehr, sehr viel. Unter anderem lernen wir etwas über den Laktatabbau mit Hilfe von biochemischen Prozessen. Und da haben sie sich insgesamt 6 Prozesse angeguckt und 6 Prozesse hier in dieser Literaturanalyse gefunden, die da eine maßgebliche Rolle spielen. Der wichtigste und sicherlich tragfähigste Prozess ist über die Atmung, also über eine Sauerstoffzufuhr wird Laktat abgebaut. Wir haben schon gehört, nach der Betätigung besteht weiterhin ein hoher Sauerstoffbedarf, weil das Laktat nachschießt, ist dann auch der Grund, weshalb die Sportlerinnen und Sportler oder ihr selber an der Wand hängt und einmal so richtig tief durchatmen müsst. Und das Ganze sorgt dafür, dass Sauerstoff ins System kommt, ins Blut, an die Muskeln anbindet und damit den Anschwellen von Laktat unterbindet, indem es eben in CO2 und Wasser umgewandelt wird. Spannenderweise, wenn ich direkt nach der Belastung konzentrierten Sauerstoff zuführe, sorgt das für einen noch schnelleren Laktatabbau. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt als Regenerationsmanagement, wenn man irgendwelche Ziele hat, mal direkt nach der Belastung so ein bisschen erhöhte Sauerstoffkonzentration reinzugeben. Ich habe mal vor ein paar Wochen, glaube ich, auch mal irgendwann ein Paper vorgestellt. Sorgt für eine schnellere Regeneration. Alternativ kann man auch den Körper an Sauerstoffmangel gewöhnen, Stichwort Höhentrainingslager, um dann in einem normalen Sauerstofflevel besser arbeiten zu können. Also ich verbessere durch ein Höhentrainingslager die Sauerstoffverarbeitungsfähigkeiten im System. Auch das kann dazu führen, dass ich belastungsverträglicher werde und das Laktat schneller aus dem System verschwindet. Dann kann man den Laktatabbau als zweites fördern, indem man die Aminosäuren supplementiert, also Ernährungsergänzung oder unterstützende Mittel, indem ich Aminosäuren dem Körper von externe zuführe. Denn das Laktat wird im Zitratzyklus, das war das mit der Leber, wird das Ganze oxidiert. Also bildet wieder CO2 und Wasser. Und verantwortlich hierfür ist das Oxalacetat. Das wiederum wird synthetisiert aus Asparaginsäure und Glutaminsäure. Ehrlicherweise finde ich, beide klingen ein bisschen wie Pokémon-Angriffe und Glutamin macht Glutaminsäure und dann, na, ist egal. Also viele chemische Fachbegriffe, das Oxalacetat, das das Laktat wiederum im Zitatzyklus abbaut, wird aus Asparaginsäure und Glutaminsäure synthetisiert. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, ja schön, dass du mir die Namen sagst, die ich nicht schreiben und auswendig lernen kann. Wo kommt denn das her? Jetzt wird der spannende Part. Wir kochen ein bisschen Laktat weg mit der nachfolgenden Ernährung beim Abendessen. Ihr könnt Laktat abbauen, wenn ihr euren Sportlern Asparaginsäure gebt in Form von Sojaprotein, Kabeljau, Fragezeichen, also Sojaprotein, Kabeljau, Spirulina oder Tofu. Veggies an die Front. Glutaminsäure steckt unter anderem ganz viel drin in Weizenvollkornmehl, in Erbsen, in Rindfleisch, Hähnchenbrust und Lachs. So kommen auch die Fleischesser auf ihre Kosten. Also Sojaprotein, Kabeljau, Spirulina, Tofu oder Weizenvollkornmehl, Erbsen, Rindfleisch, Hähnchenbrust. Das sind eure Lieferanten für Asparaginsäure und Glutaminsäure und das sorgt dafür, dass das Laktat aus dem Blut verschwindet. Weiter könnt ihr den Laktatabbau fördern, indem ihr die freien Radikale reduziert. Denn der oxidative Stress, also der Sauerstoffmangel, der bei hohen Intensitäten entsteht, sorgt dafür, dass sich im Blut, im Organismus freie Radikale ansammeln, die wiederum Ursache dafür sind, dass in den Zellmembranen, in den Zellen Zellschädigungen auftreten. Das wiederum sorgt dafür, dass der anaerobe und der aerobe Metabolismus gestört ist, also der Stoffwechsel, hauptsächlich der Aerobe, der ja über Sauerstoff Laktat abbauen soll, der wird gestört durch diesen oxidativen Stress, durch die freien Radikale. Und die kann ich binden, indem ich antioxidative Lebensmittel zu mir nehme. Zum Beispiel Polyphenole oder Vitamine. Und Polyphenole sind in Früchten und Tee drin, zeigen große antioxidative Effekte. Wenn wir also wieder auf den Tisch gucken, was dort auf dem Teller landet, dann sollten dort Walnüsse sein, Trauben, Granatapfelsaft, Ginkgo, Pfefferminz, Oregano oder Salbei, um so einige zu nennen. Das Ganze sorgt dafür, dass die freien Radikale gebunden werden, damit eure Zellmembranen heile bleiben. Dann gibt es noch als Laktatabbauprozess Idee, die Vasomotion hieß das hier. Vasomotion sagte mir ehrlicherweise gar nicht so viel. Das musste ich dann auch bei Wikipedia mal, also generell habe ich hier viel an Stoffen und chemischen Verbindungen gegoogelt. Aber so, Vasomotion, fraglich meiner Meinung nach. Also ich finde, hier wird es ein bisschen Hokuspokus, will ich jetzt nicht sagen, aber so, wo ich denke, ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein signifikanter Faktor ist. Was ist Vasomotion? Vasomotion ist die Bewegung der Gefäße und die wird gehemmt durch intensive Belastungen. Dadurch verkrampfen die Muskeln, dadurch sorge ich dafür, dass die Gefäße sich nicht mehr so gut ausdehnen können, die kommen nicht mehr in ihren vollen Umfang, in ihren vollen Durchmesser, dadurch sinkt die Blutdurchflusskapazitäten, auch vielleicht der, ne, was dann an Sauerstoff so über die Lunge ins Blut wandern kann und so, also es hat vielzahligen Effekt. Und jetzt sagen die Forschenden hier, das Ginkgo Biloba Extrakt soll, wohlgemerkt, Ginkgo Biloba-Extrakt soll die roten Blutkörperchen formbarer machen und die Viskosität des Blutes reduzieren. Also, wo auch immer dann Ginkgo Biloba-Extrakt herkommt, das ist relativ verbreitet, kann man dann mal googeln. Das macht die Zellwände, das macht die roten Blutkörperchen formbarer, das heißt, sie kommen enger, besser durch so Schmalstellen durch, das ganze Blut wird etwas flüssiger, wir reduzieren die Viskosität, ja, Viskosität ist eine Dickflüssigkeit, deswegen wird sie geringer, weil das Blut flüssiger wird. Wir machen also das Blut flüssiger durch Ginkgo Biloba-Extrakt und sorgen dafür, dass die roten Blutkörperchen viel besser dahin kommen, wo sie dann auch gebraucht werden. Weniger fraglich sind die Alkalireserven, die hier noch genannt werden. Und ich weiß gar nicht, irgendwer fragte mich letztens, ich habe es schon wieder vergessen, ging es darum, dass so Bicarbonate zugeführt werden, dass das wohl gerade der neueste Shit in der Nahrungsergänzung sei. Und da spielen jetzt die Alkalireserven hier eine Rolle, denn Bicarbonate und Hydrophosphate sind verantwortlich für das pH-Gleichgewicht im Blut. Und die Carbonate sind Salze der Kohlensäure, die im Blut dafür da sind, das Laktat zu neutralisieren, indem sie zu Kohlensäure reagieren. sorgen also dafür, dass die Säureveränderungen, die durch das Laktat induziert werden, ausgeglichen werden. Je mehr Carbonat ich im Blut habe, desto mehr Laktat wird neutralisiert, desto pH-neutraler ist mein Blut und verfällt nicht in dieses saure Schema, was irgendwann zu einem Bewegungsabbruch führen würde. Genau, das sind Bicarbonate. Hydrophosphate machen da was Ähnliches. Und um die unserem Körper beizuführen von außen, sind basische alkalische Getränke und basische Lebensmittel angeraten, denn die füllen diese Speicher an Bicarbonaten und Hydrophosphaten wieder auf. Das heißt, mehr Laktat kann neutralisiert werden. Was sind jetzt basische Getränke, fragt ihr euch? Basische Getränke sind zum Beispiel Zitronenwasser, grüner Tee, Kräutertee, Kokoswasser oder Hafermilch. Also demnächst mal an den Beckenrand die Flasche mit Kokoswasser hinstellen, statt vielleicht dem reinen Leitungswasser, und dann geht das alles schon wieder etwas besser von der Hand. Wenn ihr danach was essen müsst, dann widmet euch dem basischen Essen. Hier genannt sind unter anderem Kartoffeln, Süßkartoffeln, ungeschwefelte Trockenfrüchte, Olivenöl und Vollkornprodukte. Die gelten als basisches Essen. Damit Bicarbonate auffüllen, pH-Wert des Blutes im Gleichgewicht halten. Und dann gibt es noch als letzten Punkt, den sie hier nennen, für biochemische Prozesse, dass Ribose zugeführt werden soll, Supplementierung von Ribose. Das Ganze habe ich hier auch mit fraglich, weil, okay. Denn Ribose ist durchaus etwas, das im Körper selbst hergestellt wird, und zwar aus Glucose wiederum. Was macht Ribose eigentlich im Körper? Ribose verstärkt alternative Energiebereitstellungsmechanismen. Da gibt es zum Beispiel das Pentose-Phosphat-Stoffwechsel. Heißt deshalb so, weil 5 Kohlenstoffatome, deswegen Pentosephosphat, das findet im Körper statt, und durch die Supplementierung von Ribose unterstütze ich diesen Pentosephosphatstoffwechsel, der dann einen größeren Anteil der Energiebereitstellung übernimmt, und damit wird es weniger notwendig für den Körper, auf Energiewege zurückzugreifen, die Laktat als Abfallprodukt haben, als Endprodukt haben und damit dann irgendwann zum Leistungszusammenbruch führen. Also will ich Ribose in den Körper reinpumpen, stellt der Körper, wie gesagt, selber her aus Glucose, ist aber ein sehr langsamer Prozess, und es ist für diesen Prozess, für diese Ribose-Herstellung aus Glucose, nicht immer ausreichend von dem vermittelnden Enzym vorhanden. Und deswegen gibt es Ribose unter anderem als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Ich glaube, es ist dann so ein Pulver, machst du irgendwie in Wasser rein, vielleicht ins Kokoswasser, I don't know. Man kann aber auch einfach Stachelbeeren oder Johannisbeeren essen. Und dann tut man seinem Körper da auch was Gutes. Soweit die biochemischen Prozesse. Jetzt kann man aber den Laktatabbau nicht nur durch Essen fördern, sondern auch durch Essen und Atmen. Das erste war ja Sauerstoffmangel. Ich auch gerne ein bisschen Essen, Atmen. Klingt gut, Essen, Atmen, Trinken. Sondern auch durch physische Aktivitäten. Da haben wir schon mal ganz viel drüber gesprochen. Ja, dieses Erholungsmanagement ist immer besser, wenn aktive Erholung betrieben wird. Also Lockerschwimmen ist alles besser als an der Wand stehen. Es gibt genug Sportler, die das vielleicht nicht verstehen wollen. Könnte schwierig werden mit der langfristigen Karriere. Also ein bisschen Bewegung zum Lockerschwimmen ist super. Und wenn das Social Kick ist mit Flossen und dann, keine Ahnung, 100 Kick, 200 gesamt, alles mit Flossen, Chico baut das Laktat ab. Vielleicht ein Satz, der hier ganz wichtig ist beim Thema physische Aktivitäten und Laktatabbau, ist der: in der Pause wächst der Muskel. Das ist das Zitat, was man sich hier vielleicht mal immer wieder an die Wand schreiben kann. Denn nachdem jahrelang eigentlich der Trend in der Trainingswissenschaft und in der Trainingspraxis war, mehr Umfang, mehr Umfang, mehr Umfang, hat man irgendwann festgestellt, der Tag hat bloß 24 Stunden, die Sache mit der Erholung wird irgendwie schwierig, ich kann irgendwann nicht noch die 8. Trainingsstunde am Tag mit unterbringen, da ist eine Grenze erreicht. Deswegen findet mehr und mehr jetzt eine Konzentration auf Intensitäten statt, wenn einmal so ein gewisses Grundlevel an Ausdauer erreicht ist. Tragischerweise schädigen hohe Intensitäten den Organismus mehr, haben wir gerade gelernt, ne? Zellwände gehen kaputt, pH-Wert des Blutes sinkt, die roten Blutkörperchen sind weniger formbar, schädigen den Organismus, benötigen längere Regenerationszeiten als so Ausdauerbelastungen. Das heißt, eine Laktatansammlung ist einfach mal überhaupt nicht förderlich für den Laktatabbau oder für den Trainingsprozess allgemein. Hohe Intensitäten, Beispiele, zum Beispiel Gretchen Walsh oder Cameron McEvoy, die das gerade in Perfektion vormachen und Weltrekorde schwimmen. So, aktive Erholung beschleunigt die Regeneration, das haben wir schon lange gelernt. Das ist die Pause, von der hier geredet wird. In der Pause wächst der Muskel. In dieser aktiven Erholung passiert eigentlich die Magie. Joggen, Stretching, Fahrradergometer, alles was leichte, lockere Belastungen sind, fällt hier darunter. Das sind aktive Erholungen. Es gibt aber auch nicht aktive Erholungen, die zum Laktatabbau beitragen. Zum Beispiel Massage, Black Roll, Eisbäder, haben wir auch hinlänglich schon mal besprochen. Oder auch Schlaf sind Sachen, die Laktatabbau beitragen. Positive Effekte sind an der Stelle für aktive Erholung und dass man so ein bisschen den Körper in Bewegung hält durch Massage oder Eisbäder, dass die Blutzirkulation aufrechterhalten bleibt, es wird Muskelspannung abgebaut, die Sauerstoffspeicher werden aufgefüllt und generell findet eine Regulierung des endokrinen Systems statt und das alles führt zu einem beschleunigten Laktatstoffwechsel, sodass das Laktat hier aus dem Körper verschwindet. Als nächstes können wir auch höhere Belastungsverträglichkeiten oder den Laktatmetabolismus positiv beeinflussen, indem wir uns dem Problem mal von der anderen Seite nähern. Denn es gibt ja verschiedene Wege zur Leistungssteigerung. Wir können zum einen den Abbau verbessern, darüber haben wir gerade gesprochen, oder wir vergrößern einfach den Eimer, der zur Verfügung steht, um das Laktat dort reinzuschaufeln. Und so kann ich auch eine höhere Belastungsverträglichkeit erreichen, indem ich die Laktattoleranz verbessere, nämlich die aerob-anaerobe Schwelle anhebe und mich damit in ein Trainingsregime begebe, das die aerob-anaerobe Schwelle anhebt. Führt natürlich am Ende, das könnt ihr jetzt zu Recht einwerfen als wissende Hörende dieses Podcasts, das führt natürlich dazu, dass ich vielleicht den Sauerstoffaufnahmefähigkeiten, Sauerstoffaufnahmekapazitäten verbessere und so weiter und so fort. Aber dieses Training der aerob-anaeroben Schwelle ist hier genannt für eine bessere Leistungsverträglichkeit durch zum Beispiel Intervalltraining, wo vorrangig das Zusammenspiel von Pause und Belastung extrem wichtig ist. In der Pause schießt das Laktat nach oben und da muss ich das als Trainer im Blick haben und auch als Sportler, dass ich das vernünftig steuere. Und ich kann ins Höhentraining gehen durch den verminderten Sauerstoff in der Höhenluft. Induziere ich eine Erhöhung der Effizienz in der Sauerstoffverarbeitung im Organismus. Wenn ich das dann wieder auf normal Null runtertransferiere, führt das zu einer höheren Belastungsverträglichkeit und zu den Leistungssprüngen, die man dann zu den Jahreswettkampfhöhepunkten immer sieht. Soweit so trivial. Wir wollen aber jetzt zum letzten Punkt noch wissen, wie kann ich denn die Erschöpfung eigentlich monitoren? Denn ehrlicherweise, schön und gut, dass wir wissen, da findet eine Erschöpfung statt und es findet einen Laktat, Anhäufung statt, aber wie, also wie viel, wie hoch, wie lange dauert das dann wohl, bis das abgebaut ist und wie stelle ich fest, dass das abgebaut ist? Das heißt, die Monitoring der Belastung ist wichtig, um vor allen Dingen Übertraining zu vermeiden. Das führt dann zu Verletzungen, zu psychischer Erschöpfung, zu Burnout bis hin. Und dafür haben jetzt die Forschenden hier in der Literaturrecherche 5 Parameter gefunden, die übergreifend dafür genutzt werden. Zum einen kann man mittels Blutanalyse die Belastung monitoren, den Laktat-Level und das Ganze wird durchgeführt mit der Sandwich ELISA, heißt das Ganze. ELISA ist ein antikörperbasiertes Nachweisverfahren, bei dem 2 Antikörper an das Antigen binden, deswegen das Sandwich. Und das Antigen, ja, so findet das dann statt. Diese Sandwich ELISA, wenn ich also der Name ELISA dort mal begegnet, habt ihr jetzt vielleicht so einigermaßen eine Idee, was man damit so anstellen kann. Da kann man jetzt zum einen den Laktatwert messen als Belastungsindiz, als Belastungsparameter, ist glaube ich klar mit den Millimols pro Liter, die ich am Anfang schon gesagt habe. Dann kann man aber auch das Hämoglobin messen, das unter anderem ein Marker ist für den oxidativen Stress. Das waren die freien Radikale, die wir am Anfang besprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen Antioxidantien zu uns nehmen, die ja zu einer Schädigung der Zellwände führen, unter anderem auch der Erythrozyten. Und damit findet dann im Körper eine Freigabe von intrazellulären Bestandteilen statt. Und das ist unter anderem dieses Hämoglobin. Das heißt, je mehr Hämoglobin ich im Blut habe nach einer hohen Belastung, desto höher ist der oxidative Stress. Und dann habe ich da meine Messgröße. Das Ganze auch mit ELISA oder einer Fluoreszenzmethode. Dafür gibt es wohl tatsächlich eine Smartphone-basierte Variante. Da bin ich aber nicht weitergekommen in der Recherche. Das könnte sich lohnen, weil so Fluoreszenzmethode mit Smartphone, finde ich irgendwie, klingt erstmal spannend. Ansonsten auch mit Blutanalyse. Oder man kann auch noch das Cortisol messen. Das ist jetzt hier leider nicht weiter besprochen worden. Aber ich nehme an, stumpft die Cortisol-Level, die ja auch immer ein Indikator sind für Stress und Belastung, selbst so im Alltag. Wenn die erhöht sind, ist das immer so ein mittelgutes Zeichen für euer Leben. Dann haben sie sich im Weiteren angeguckt, kann man den Urin untersuchen. da unter anderem die Kreatinin-Level und die Proteinkonzentration im Urin, denn die steigen an aufgrund der Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Adrenalin sorgt unter anderem für eine Verengung der Blutgefäße und eine Erhöhung der Herzfrequenz. Das ist das, was man so allgemein mit Aufregung verbindet, wenn man da so auf die Startbrücke läuft und auf einmal schlägt einem das Herz bis zum Hals. Dann ist das Adrenalin dafür schuld. Das Noradrenalin wiederum ist ein Stresshormon, das man dann dort im Blut oder was dann dafür sorgt, dass die Kreatininlevel und die Proteinkonzentration im Urin ansteigen. Dann gibt es eine weitere spannende Methode, nämlich den Schweiß. Laktat sammelt sich auch im Schweiß an. Das haben wir ganz am Anfang mal gehört, als es darum ging, es wird auch über Schweiß und Urin mit ausgeschieden, das Laktat. Das Ganze ist messbar mit Biosensoren. Das ist, glaube ich, inzwischen müsste das gang und gäbe sein in den Landsportarten, die das halberwegs professionell mit ein bisschen Geld betreiben, dass man über so Schweißpads den Laktatwert misst. Da haben wir, glaube ich, auch mal was vorgestellt hier. Anno dazu mal, das ist eine ganze Weile her, da hatten sie das Ganze dann wasserfest verpacken müssen, damit das im Wasser anwendbar ist. Aber haben da auch gezeigt, dass es auch für das Schwimmen eine reliable Messmethode ist, die angewendet werden kann. Natürlich ja durch das Wasser ein bisschen umständlich, weil man es wirklich wasserfest verpacken muss. Aber das geht. Dann haben sie das dort gezeigt. Also darüber kann man auch den Laktatwert messen mit Biosensoren, die den Schweiß analysieren. Dann kann man das Ganze noch im Speichel auch nachweisen. Dort steigen unter anderem die Immunoglobin-Level, das sind die Eiweiße des Immunsystems, die sich dann im Speichel vermehrt ansammeln, und die Testosteron-Level steigen an. Das Ganze ist auch mit ELISA messbar, und zu guter Letzt kann man die Atemgase untersuchen. Ganz klar ist dann immer der Punkt, wenn da die Maske aufgesetzt wird. Mit der Massenspektrometrie der ausgeatmeten Luft kann man dann unter anderem den Anteil von Glucose, von Aminosäuren, von Urea und anderen Stoffwechselprodukten feststellen und darüber einen Rückschluss ziehen auf die Belastung, die dort stattgefunden hat. Und vielleicht noch eine Sache, diese Maske ist natürlich auch dafür da, die VO2 Max und so, also das Atemvolumen und die Atemgeschwindigkeit zu messen. Ich glaube, da hängt gar keine Spektrometrie dran. Könnte man aber tun, wer es besser weiß, kann sich ja gerne mal melden und korrigieren. Also, in der Summe wird in diesem Paper wieder einmal deutlich, dass es unfassbar komplexe Prozesse sind, die hier alle quer miteinander interagieren, wechselwirken und miteinander für eine Leistung sorgen. Und dass es essentiell ist für eine Leistungsverbesserung, Leistungsentwicklung der Sportlerinnen und Sportler, dass man Ernährung im Blick behält, dass man die Erholung unterstützt durch passive, aktive Aktivitäten und dass man die Belastung auch monitort. All das geht Hand in Hand zu einer sportlichen Leistungsverbesserung. Nur alle drei zusammen ergeben am Ende eine Entwicklung in positiver Hinsicht, also zu einer besseren Leistung, und nicht so jedes für sich betrachtet. Und all das gibt hier eigentlich nochmal einen ganz guten Einblick. Wer da nochmal mehr nachlesen möchte, der sehr gerne auch hier in die Shownotes verwiesen, wo das Ganze nochmal verlinkt ist. Das war's für heute. Mit den Schlussworten werfen wir einen Blick voraus auf das, was uns dieses Wochenende ab Donnerstag, eigentlich im verlängerten Wochenende, erwartet. So findet unter anderem seit dem 23.07., also seit heute schon Zeitpunkt der Aufnahme, die Freiwasser-JDM in Ungarn statt, in Sokoro. Das ist ein kleiner Tümpel neben dem Balaton, der nicht ganz so sauber ist. Also zumindest sah das sehr, sehr viele Schwebstoffe drin, glaube ich, ist die gute Formulierung dafür. Sehr dreckig mit kurzer Sichtweite wäre die etwas plakativere Formulierung dafür. Bietet die Heimat für die Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser, und es gab einen erfolgreichen Auftakt für das DSV-Team, hier vor allen Dingen für die Frauen, denn über die 10 Kilometer bei den Frauen gewinnt Julia Ackermann die Silbermedaille. Herzlichen Glückwunsch nach Chemnitz. Das deutsche Team besteht unter anderem aus Johannes Liebmann, der einzige EM-Starter ist, der hier in Ungarn mit unterwegs ist. Dazu kommt dann noch der Junioren-Weltmeister im Freiwasser Jonas Lischke, das JDM-Team rund um Zarina Selimovic, Juliana Butler, Melina Nitschke, Moritz Erkmann, Simon Brugger und Matteo Straßburger, die in kurzen Abständen hier das zweite Europa-Highlight haben, und Matteo Straßburger mit einer schönen Antwort, die er European Aquatics gegeben hat. Was ist sein erster Gedanke, wenn das Rennen vorbei ist? Hoffentlich hat der Transponder funktioniert, also die Zeitmessung. In diesem Sinne, Daumen sind gedrückt, dass das bei allen auch so funktionieren sollte. Dann haben wir in Hannover jetzt auch seit heute die Finals, die deutschen Sprint- und Lagenmeisterschaften ab Freitag, also ab jetzt, wenn ihr diese Episode hört, ab dem 24. ist dann auch der Swimcast zu den Finals vor Ort und nimmt mal ein Stimmungsbild auf. Ich freue mich da schon drauf, auch dieses Highlight vor Ort zu erleben und noch meinen letzten Stimmungstest vor den Europameisterschaften einzusammeln, ein bisschen ins Gespräch zu gehen. Und wem das alles zu deutsch basiert ist, der kann nach Glasgow gucken, wo die Commonwealth Games stattfinden. In diesem Sinne sage ich jetzt, es gibt Highlights an allen Orten, sucht euch eins aus, wenn ihr könnt, kommt in Hannover vorbei, die Finals, muss super sein mit der ganzen Finalmeile und den anderen Sportarten und so, glaube ich, echt ein tolles Event, das Support verdient. Und dann bleibt mir nur noch abzuschließen, ein weiteres basisches Getränk, das ich euch vorenthalten habe, ist zum Beispiel das Weizenbier oder das Bierchen nach dem Training. In diesem Sinne ein kleines Prost, ein frohes Wochenende und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Das war's für heute. Ciao!